Es ist schon ein Moment her, wo beim Schreiben von Ansichtskarten aus den Ferien ein Wettbewerb entstanden ist. Ich weiss nicht, wer von euch noch Ansichtskarten aus den Ferien schreibt. Es könnte gerade so gut auch ein WhatsApp sein. Es ist ein Wettbewerb entstanden, wer die lustigsten, kreativsten, passendsten Bibelverse findet, für die Karten heimzuschicken. So hat auch Hebräer 13, Vers 24 Platz gefunden auf einer Karte von der Insel Elba in Italien, wo drauf gestanden ist nachher: Die Christen aus Italien grüßen euch. Unweigerlich ist der Wettbewerb weitergegangen und gleich mal ist mir im Buch von den Sprüchen gelandet. Das hat mich animiert zum Weiterlesen. Nicht nur zum Spass, sondern tatsächlich interessiert im Bewusstsein, dass auch das Buch von den Sprüchen zur Bibel gehört. Und ganz zu Gottes Wort. Auch wenn uns ein oder das andere vielleicht ein bisschen fremd vorkommt in der heutigen Zeit. Und es hat mich erinnert, wie ein früherer Direktor von Chishona es jeweils so gepflegt hat, wenn er auf seinen Aussenterminen im Ausland unterwegs war, und das sind nicht wenige gewesen, hat er sich zur Gewohnheit gemacht, dass er immer auswärts für seine Bibellese das Buch der Sprüche führen genommen hat. Weil dann sein Alltag so ein bisschen durcheinander rollt ist, hat er dann eben das Buch der Sprüche führen genommen. Am jeweiligen Datum entsprechend das jeweilige Kapitel. Das Buch der Sprüche mit 31 Kapitel, das passt zu jedem Monatstag irgendwo einmal. Eine Bemerkung, wo man geblieben ist, der Karl Albi jetzt, der das so erzählt hat, uns Studenten, hat das wahrscheinlich längst vergessen. Mir ist es geblieben. In der kommenden Sommerferienzeit, würde ich gerne so eine lockerere Predigtreihe machen über das Buch der Sprüche. Nicht ganz konsequent zum jeweiligen Datum, zum entsprechenden Kapitel. Aber es hat mich durch, so für die Sommerzeit, auch mit besonderen Anlässen, nächsten Sonntag Allianzgottesdienst am Abend, das Abendgebet, die gute halbe Stunde, in 14 Tagen die Eigenkonferenz, dass sie immer so ein bisschen Unterbrüche, und darum möchte ich gerne so ein bisschen eine Predigtreihe in Angriff nehmen, wo die Einzelpredigt in sich so ist, dass wenn man nicht da gewesen ist, wenn etwas Besonderes war, wenn man unterwegs gewesen ist, gleich wieder den Faden findet. Ich möchte gerne heute dem Anfang aus Sprüche 27 nachdenken. Das Buch der Sprichwörter, der Sprüche, das hat da oder dort auch noch im Volksmund Niederschlag gefunden. Menge Spruch, wo man braucht, mal mehr, mal weniger, findet sich in dem Buch. Sicher das bekannteste ist: Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist also nicht Volksweisheit, sondern Gottes Wort. Wer soll nachschauen, Sprüche 16, Vers 18. Feurige Kohle auf seinem Haupt sammeln. Sprüche 25. Oder noch etwas mit den Tierli, die man nicht so gern hat im Sommer, so um den Picknicktisch herum. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Weise an und lerne. Und vielleicht noch eins, wo viele Worte sind, geht's ohne Sünde nicht. Es ist also nicht etwa im Volksmund, wo die Sprüche vorgebracht hat, sondern sind Zitate aus der Bibel. Manchmal haben biblische Aussagen den Weg gefunden in unsere Sprache und in unsere Aussagen, ohne dass wir es uns bewusst sind, dass sie aus der Bibel stammen. Das könnte vielleicht auch mal Anlass sein für ein Gespräch, eben, wenn die Ameisen kommen zur Wassermelone. Oder anders, wo wir mit Menschen unterwegs sind. Wir finden im Buch der Sprüche Grundsatzaussagen zu unserem Leben als Menschen, zum Miteinander, unserer Beziehung zu Gott und erstaunlich viel zeitlose Aussagen, die auch für uns noch relevant sind, für unser Denken, für unser Verhalten, für unsere Beziehung zu Gott und dem Nächsten. Das alles bietet das Buch der Sprüche. Nicht ganz so in einer roten Linie vom Denken, von A nach B, von B nach C, wie vielleicht ein Römerbrief. Aber vielleicht mehr, wenn es Puzzle. Ich weiss von einigen von euch, die gerne Puzzle machen. Und das ist ja gängig ein bisschen die Herausforderung, herauszufinden, welches jetzt neben welches andere gehört. Und so dürft es mich manchmal im Buch der Sprüche. Da kommt so ein Teil ins andere und manchmal passen sie, obwohl sie nebeneinander liegen, irgendwie nicht ganz zusammen. Und doch gibt es ein ganzes Bild. Wir können also gut zwischen den Sprüchen manchmal von einem Vers zum anderen ein Denk- und von Schnaufpause einlegen. Vielleicht ist das hier der Grund gewesen, auch warum das der Karl Albi jetzt die Texte gewählt hat. Weil es Texte sind, die sich auch eignen, wenn die Zeit vielleicht ein bisschen knapper bemessen ist, um einmal in der Bibel zu lesen. Vielleicht in der Sommer, Ferienzeit. Wo ohne viel Kraft für lange Texte doch da oder dort etwas mit in den Tag ein will reden. Ich hoffe, dass ich mit dem Werbeblock euch ein bisschen lustig gemacht habe, vielleicht das Buch auch wieder mal in die Hand zu nehmen. Lustig gemacht habe, zu Texten, die uns anregen, vielleicht manchmal auch aufregen und uns ansprechen von Gott her. Ich habe es eingangs schon gelesen, den Bibeltext, aus Sprüche 27, ich möchte ihn gerne nochmal lesen und dann ein paar Gedanken mit euch teilen. Sprüche 27, ab Vers 1, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag dir bringt. Lass dich von einem anderen loben und nicht von deinem Mund, von einem Fremden und nicht von deinen eigenen Lippen. Stein ist schwer, Sand ist deine Last, aber der Ärger über einen Toren ist schwerer als beide. Zorn ist ein wütig Ding und Grimm ein Ungestüm, aber wer kann vor der Eifersucht bestehen? Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Ein erster Gedanke für heute Morgen, mit Gott Vertrauen planen, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was er dir bringt. Vielerorts ist vorausschauende Planen, im Geschäftsleben, aber auch im Privatleben durchaus angebracht und gefordert. Es scheint fast ein bisschen, wie wenn der Bibelvers die verleiten möchte, planlos, vielleicht sogar kopflos, in den Tag jetzt leben. Aber so ist es nicht gemeint. In Sprüche 21 heisst zum Beispiel, das Planen vom Fleissigen bringt Überfluss, wer aber hastet, dem wird es mangeln. Es geht also nicht in erster Linie darum, dass man nicht vorausschauen oder vorausplanen darf. Vielmehr geht es darum, uns vor einer falschen Sicherheit in unserem Leben zu warnen. Das Bewusstsein zu schärfen, dass ich es nicht im Griff habe, was heute Nachmittag ist. Auch wenn ich vielleicht einen Plan habe oder vielleicht gerade heute kennen habe, was heute ist. Die vergangenen Wochen haben uns wieder vermehrt ein bisschen gelehrt, dass vieles, was wir als sicher angeschaut haben, durchaus unsicher war. Wir haben nicht mehr recht gewusst, soll man abmachen und kann man dann gehen, wenn man abgemacht hat. Kann man jetzt arbeiten und wo arbeitet man jetzt? Zuhause oder nicht zuhause? Und wie soll es gehen? Vieles war unsicher gewesen. Es hat uns wieder gelehrt, dass wir es nicht im Griff haben. Wir werden hier in diesem Text gewarnt vor einem Wahn, zu meinen, wir hätten alles im Griff. Wir können alles für morgen prognostizieren, nicht nur das Wetter. Und kontrollieren. Ob ich es gern habe oder nicht, ich gehöre eher zu denen, die gern planen und ein bisschen weiss, was auf mich zukommt, andere sind ein bisschen anders gelismet. Aber ob wir es gern haben oder nicht, bei aller Planung, bei aller Vorsorgeberechnung, das ist auch so ein Stichwort, bei aller Zeitplanung, Ferienplanung, die Andenken, die Besuche oder Veranstaltungen, jetzt, wo wir endlich wieder können. Wird uns vor Augen geführt, dass wir es nicht in der Hand haben. Der zitierte Vers warnt uns deutlich davor, zu rühmen, was morgen wird sein. Es hat den Ausleger gesagt, heute die Lorbeeren von morgen zu verplanen. Heute mit dem schon zu rechnen, wo morgen ist, vielleicht und vielleicht nicht. Zum Beispiel Dividende heute auszugeben, obwohl sie vielleicht dann noch kommt oder nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich denke, das Rühmen mit dem morgigen Tag, das hat mit dem etwas zu tun. Wie oft habe ich mich schon darauf verlassen, dass es so kommt, wie ich gedacht habe, es ist anders gekommen. Wir merken langsam, dass es weise ist, nicht auf unsere Erwartungen zu bauen, sondern auf Gott selber. Mit euch in dieser Zeit hat diesbezüglich eine Veränderung stattgefunden, die wir vielleicht nicht gesucht, vielleicht auch nicht so gern haben, aber wo ich merke, es tut mir zumindest gut. Es ist gut, dass wir nicht einfach in den Tag hineinleben, dass wir vorausschauend aktiv gestaltet, planen, aber dass man nicht auf unser Planen vertraut, wo manchmal so auf wackeligen Füßen steht, wie so ein Küchentaburettli, so ein Küchenstühli. Dort ist nicht gut, drauf zu stehen und drauf zu bauen, sondern auf Gottes Fürsorge. Wer über seine Zukunft verfügen will, als hätte man sie im Griff, macht sich selber zum Narren. So etwa hat es Jesus einmal gesagt. Jesus ermutigt, ermahnt uns, zugleich in unserem Leben richtig vorzusorgen, nämlich auf ihn als Herr und Heiland zu vertrauen, zu bauen. Der reiche Kornbauer, der sich auch schon heute rühmt, was er morgen will bauen, dass er dann endlich Ruhe hat, dass er dann ausgesorgt hat, wird von Jesus als Narr bezeichnet. Vielleicht ist es gut, zu überlegen, wo stehen wir in der Gefahr, über die Zukunft nachzudenken, als hätten wir es im Griff. Wo stehe ich vor, mich für morgen schon zu rühmen, festzuheben, dass es sicher so ist? Ich glaube, das Rühmen vom Morgenrigen oder vom Künftigen hat für mich mindestens zwei Dimensionen. Die erste, die ich sagen möchte, die mir da der Kopf ist, die Bibel warnt mich deutlich davor, die Erfüllung von meinen Träumen auf morgen zu verschieben. Wir sollen unsere Freude in Jesus haben. Und weniger zu warten, immer bis es nachher ist, wo dann das eintritt, wenn ich dann Ferien habe. Ich kenne die Gedanken. Wenn ich dann pensioniert bin, den kenne ich auch, aber noch nicht ganz jeden Tag. Wenn ich dann aus der Lehre bin und einmal richtig arbeiten kann. Und so weiter. Der Bibelvers erinnert mich daran, heute dankbar zu sein für das, was ich habe. Heute zu loben für das, was ich heute habe. Was ich heute an Gutem erfahre. Heute habe ich dürfen genug zu morgen haben. Ich hoffe, ich auch. Und sonst müsst ihr vielleicht das nächste Mal früher einkaufen. Heute dankbar sein, heute zu loben, dass ich heute Kraft hatte, in Gottesdienst zu kommen. Es hat ganz viele Menschen, die hätten das wollen und haben es nicht können. Dass heute die Schulterschmerzen so sind oder die Knieprobleme so sind oder der Blutdruck so ist, dass ich kommen konnte. Dass mein Herzschlag heute im richtigen Rhythmus ist, dass es möglich ist, zum da zu sein. Dass ich den Tag gestalten darf, ich will es lernen, meinem Gott gegenüber dankbar sein für das, was ich heute habe. Für das, was mir gefällt und auch dort, wo ich noch auf sein Handeln warte. Das ist der Gegensatz zu dem, was mir manchmal gefällt. Und der Bibeltext warnt für mich noch auf eine zweite Seite. Nämlich davon auszugehen, dass ich morgen die gleichen Voraussetzungen in meinem Leben habe, wie ich heute habe. Sachen erst morgen zu machen, wo ich eigentlich heute schon sollte. Es gibt so ein Möbelstück. Die lange Bank. dass ich mich erst morgen entschuldige wegen dieser Sache, die ich mindestens schon seit gestern weiss. Ich tue den morgen übermorgen. Sachen zu erledigen, wo ich weiss, dass sie dran sind, vielleicht das Gespräch über meinen letzten Willen. Vielleicht über Situationen, die da mal waren, das Gespräch zu suchen. Aus Wand davor, zum Denken, ich tue es dem morgen. Ja, wer sagt mir, dass ich morgen noch sprachfähig bin wie heute? Wer sagt mir, dass es morgen noch möglich ist? Es mahnt mich, dass wenn ich heute Kraft habe, heute Gesundheit habe, heute Glauben, Mut, Verstand habe, Sachen anzupacken, dass ich es im Auftrag von Jesus tue und nicht rausschiebe. Bereit bin, Sachen zu bereinigen, vorzubereiten, im Bewusstsein, es kann heute Nachmittag schon alles anders sein. Sachen zu sagen, bevor sie ungesagt bleiben und so weiter. Vielleicht scheint es, dass Gott uns mit dem Vers ein bisschen die Freude und die Sicherheit wegnehmen vom Planen für unser Leben. Es stimmt, Gott will uns unsere unsicheren Sicherheiten wegnehmen und sichere Sicherheiten geben bei ihm, dass wir unser Leben, unser Vertrauen auf ihn setzen, wo treu ist. Auf das Leben mit Jesus Christus. Ein zweiter Gedanke für heute Morgen, das ist das so vom Loben. Hast du heute Morgen schon gelobt? Und ihr könnt alle sagen, ja natürlich, wir haben gesungen. Es geht ein bisschen um etwas anderes. Der Verfasser wendet sich gegen das Eigenlob, das ja bekanntermaßen stinkt. Wir stimmen wahrscheinlich dieser Tugend häufig zu, dass es nicht so angebracht ist, sich selber auf die Schulter zu klopfen, sich zu loben. Es gibt tatsächlich Menschen, die hätten sich nie dafür, sich selber zu loben und zu rühmen. Geschweige denn, so zu denken. Vielleicht entspricht ein bisschen diese Art auch unserer Schweizer Kultur, uns nicht zu fest zu loben. Einmal nach außen nicht, inwendig, weil man denkt, das ist ja dann nochmal etwas anderes. Aber vielleicht gehört es ein bisschen zu unserer Schweizer Kultur, uns nicht zu fest zu loben. Ich war vor ein paar Jahren ein bisschen komisch berührt, dass eine bekannte Persönlichkeit nach einer Preisverleihung vor vollem Saal vorgestanden ist und Merci gesagt hat all denen, die ihr geholfen haben, so erfolgreich zu sein. Und die Person hat etwa folgendermaßen gesagt, ich danke allen, die mir geholfen haben, dass ich heute da bin, besonders mir selber. Ich habe meine spitze Bemerkung zu meiner Frau durch nicht verklemmen. Ich war peinlich berührt. Und der Künstler, den ich sonst ab und zu noch bewundert habe, der hat ziemlich ein Ansehen verloren bei mir. Auch wenn wir nicht so funktionieren, entdecke ich immer wieder Momente, gleich, wo ich ähnlich denke. Wie schnell passiert es unbemerkt, dass ich mich mit meinem Eigenlob aufstelle und andere in Schatten. Ihr wisst ja jetzt, wie das ist an der Sonne. Wenn ich nur gross präsidiere um mich herum, schön im Schatten. Andere Menschen in Schatten stellen. Wer in der Sonne will stehen, muss andere in Schatten stellen. Ich erinnere mich an die Gespräche von Jesus mit Schriftgelehrten. Mit Pharisäern und wie Jesus schon über so Sachen mit ihnen geredet hat. Das göttliche Beispiel lautet ganz anders. Jeder achtet den anderen wie sich selber oder liebt den anderen wie sich selber. Mindestens so wie sich selber, tue ich heute mal sagen. Dann kann ich mich plötzlich selber nicht mehr so gut loben, weil ich merke, dass ich diese höhere Aufgabe nicht tadellos ausfüllen kann. Wo ich merke, dort stehe ich an. Ich kann mich nicht selber rühmen, aber ich lerne dort, ich will mich rühmen wegen Jesus. Weil er zuerst an mir gehandelt hat, weil er mich angenommen hat, bevor ich ihm etwas vorweisen konnte. Ich lese 1. Korinther Kapitel 1 ab Vers 26 ein paar Verse. Da schrieb der Paulus, ja der Korinther, aber ich glaube auch uns heute Morgen: Schaut doch euch selber an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet, einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer einflussreichen, vornehmen Familie stammen? Nein. Denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen in dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Jetzt haben wir also gehört, dass wir uns nicht selber loben sollen. Aber das ist ja nur die Hälfte vom Vers. Ein anderer soll dich rühmen. Habe ich heute schon gelobt? Also ich meine jetzt nicht das von Gott gesungene Loblied. Habe ich heute schon Menschen um mich herum gelobt? Als Schweizer haben wir ja ein bisschen die verinnerlichte Kultur: nicht gemotzt ist genug gelobt. Und das höchste Lob von meinem Grossvater am Sonntagstisch war beim Essen zu sagen, man kann es essen. Das war sein höchstes Lob gewesen. Und ich glaube, meine Großmutter hat es tatsächlich so verstanden und hat mit dem gut können leben. Aber wie oft passiert es mir, dass ich denke, er oder sie hat das gut gemacht. Schade ist nur, dass andere häufig nicht sehen, was ich denke. Das ist ja die Herausforderung immer wieder. Dass das, was man denkt, auch raus kann. Einmal das Gute. Wie viel mehr hat mein Gegenüber davon, wenn ich es sagen würde, statt nur denken? Wir dürfen doch unsere Mitmenschen loben, wertschätzen. Wo ist denn der Unterschied zwischen loben und wertschätzen? Lob ist die Anerkennung für eine vollbrachte Leistung. Also wir können sagen, die Medaille ist das Lob für die erbrachte Leistung vom Sportler, dass er die Stegen erreicht hat. Das ist das Lob für die erbrachte Leistung oder vielleicht das Neune für den Handwerker, der seine Arbeit gut gemacht hat. Wertschätzung hingegen ist etwas anderes. Eine bedingungslose, eine positive, eine wohlwollende Haltung einem anderen gegenüber, schrieb die Expertin für Kommunikation. Nach biblischem Wortschatz würde ich dem eben auch Liebe sagen. Liebe als bedingungslose, positive, wohlwollende Haltung am anderen gegenüber. Weil Christus ihn zuerst geliebt hat. Eine positive, bedingungslose Haltung. Was für ein Wort. Ich meine es nicht zum Buchstabieren mit der Lippe, sonst buchstabieren mit dem Herz bedingungslos. Mit Jürz. Es ist ein herausforderndes Wort, nicht zum Sagen, aber für das Herz. Es ist gut, wenn wir lernen, Lob auszusprechen, das, wo wir denken, dass das uns über die Lippe kommt. Aber noch mehr möchte ich mich ausstrecken, Wertschätzung zu leben. Wertschätzung, ein bedingungsloses, positives, wohlwollendes Dasein. Nicht nur, ich schätze dich wegen dem, was du jetzt gerade gemacht hast, sondern für das, wo du bist. Für das, was dich ausmacht, bevor du etwas machst. Wegen dem, wo du bist. Wegen dem, was dich ausmacht. Ich habe mir es manchmal zur Gewohnheit gemacht, so bei Geburtstagskärtchen. Die einen oder anderen haben es vielleicht schon so gelesen. Ich schreibe auch nicht allen das Gleiche, das Kärtchen ein. Aber manchmal ganz, schreibe ich ganz bewusst, ich schätze dich oder ich achte dich für das, wo du bist und auch für das, was du tust. Weil es mit euch, das ist nicht das Gleiche. Für das, wo du bist und das, was du tust. Wer könntest du loben für das, was er tut? Und wer könntest du wertschätzen für das, was er ist? In der Familie? Vielleicht der Ehepartner. Nicht nur beim Sonntagsmittag, man kann es essen. Vielleicht einmal dein Arbeitgeber, dein Nachbar, die Dame an der Kasse am 10 vor 5 im Coop, wo auch wartet auf ihre Arbeit. Oder der Chauffeur, wo die mit dem Bus nach Bern bringt oder zurück. Ein dritter Gedanke, der ist kürzer, mit Freude, Stein, Sand und Eifersucht ablecken. Die Verse 3 und 4 reden von Eifersucht. Ich lese mal bei einer Definition, wo jemand gesagt hat, Eifersucht ist die Reaktion auf beleidigte, kränkte oder täuschte Liebe. Eifersucht ist meine Reaktion auf eine täuschte, eine kränkte, eine beleidigte Liebe. Vielleicht reduzieren wir manchmal Eifersucht ein bisschen auf die klebrigen Sonntagsabendfilme auf dem ZDF nach Rosamunde Pilcher oder wie sie alle heissen. Aber es ist gut, wenn man dort immer wieder fragt, was macht es mit mir? Wenn andere etwas haben, was ich nicht habe. Wenn andere etwas tun, was ich gerade nicht kann. Das Buch von der Sprüche sagt, es ist ein hinderlistiges Wüten, es kennt keine Grenzen. Es scheint die Last noch grösser gegenüber Stein und Sand. Und wer mal einen Garretten Sand gekerlt hat, weiss, wie Sand schwer ist. Und von den Steinen, das wissen wir alle. Jesus hat auch die Last getragen. Er hat die Last auch als Kreuz getragen für jeden, der es ihm bringt. Für alle mühseligen, müden und beladenen. Und ein vierter und letzter Gedanke für heute Morgen zu dem Buch der Sprüche, Kapitel 27. In Liebe handeln, reden und Wege in die Freiheit führen. Ich glaube, dass da, wo in diesen Verse 5 und 6 steht, wesentlich zu tun hat mit dem, was wir vorher gehört haben, über Lob und Wertschätzung. Vers 5 und 6 steht, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Ich glaube, das, was wir hier lesen, viel damit zu tun hat, mit dieser Kultur oder mit dem Begegnen, mit Wertschätzung, vorbehaltlos. Aus dem heraus, aus dieser positiven Haltung erwächst Freiheit, einander Korrektur anzubringen und sie anzunehmen. Ich merke bei mir, es fällt mir viel ringer, von Menschen Korrektur anzunehmen, wo ich weiss, die haben mich gern, die stehen zu mir. Auch wenn ich mal eine Ecke abhabe oder ein Lack abhabe. Es fällt mir viel, viel ringer. Ich glaube, dass die wohlwollende Haltung kann dazu beitragen kann, dass uns das besser gelingt. Korrektur anzubringen und anzunehmen. In einer freundschaftlich liebevollen Art einander zu dienen, vielleicht auch mal auf etwas hinzuweisen, was schwierig ist für den, der es sagt und für den, der es gehört. Hoffnung für alle übersetzt, spannend, Liebe, die offen zurechtweist. Ich habe für mich gehört, offen im Gegensatz zum Verborgenen, zum dem Hinnenum. Offen. Transparent. Oder noch ist stärker, das Verborgene ist manchmal sogar das Okkulte. Etwas, wo wirkt im Verborgenen, wo man nicht weiss, was herkommt und was tut. Es mag sein, dass die Rechtweisung zuerst ist wie eine Klappfaktoren von einem Freund. Es steht ein bisschen anders, aber ich habe es so gehört. Aber doch gründet es in Liebe. Echte Nächstenliebe wird durch Handlungen sichtbar. Manchmal sind es Küsse. Und manchmal ist es Kritik. Ehrliche Kritik, die es gegenüber in die Freiheit führt und nicht in die Gefangenschaft. Ich glaube, das ist wichtig. Kritik, eine Rückmeldung, die es gegenüber in die Freiheit zu Christus führt und nicht in die Gefangenschaft zu mir, dass etwas zwischen uns ist, in die Freiheit zu Christus führt. Ich erinnere mich an einen liebevollen Hinweis, wo mir bis jetzt zum Segen geworden ist. Es ist eine Kleinigkeit, es ist etwas, wo ring zu korrigieren ist. Es gibt ja andere Sachen in unserem Leben, die wir vielleicht nicht so schnell ändern können. Aber ich erinnere mich an meine erste Abdankungspredigt. Das ist manches Jahr her, wo der Auftraggeber, wenn ich es so darf sagen, oder das Geschwister, die aus der Gemeinde nachher zu mir ist und gesagt hat, du hast das gut gemacht und so weiter und so fort. Aber du hast eins vergessen. Du hast dich vergessen vorzustellen. Es hat niemand gewusst, wer du bist. Das sind ja Sachen, die manchmal schnell zu ändern sind. Und ich bin so froh gewesen um den Hinweis. Ich bin da froh gewesen, auch wenn ich mich ein bisschen geärgert habe über mich selber. Ich bin froh gewesen und es ist mir bis heute Hilfe. Ein Hinweis, der bis heute nachwirkt, hilfreich war. Es ist eines von diesen Sachen, die schnell zu verändern ist, nebst vielleicht Sachen, wo wir immer wieder dran sind, wo wir üben und einen Schritt vorwärts machen und manchmal einen Schritt zurück und wieder üben und wieder dran sind. Wir wollen es einüben, einen Raum von der echten Liebe, einen Raum von der Wertschätzung zu leben miteinander und mit den Menschen, wo wir dran sind. Jesus selber hat uns seine echte Liebe erwiesen. Er hat dich und mich angenommen in unserer ganzen Unvollkommenheit. Aber er lässt uns nicht dort stehen, er führt uns in ein Leben, das immer mehr ihm entspricht. Wir kommen von einer Predigtreihe über Heiligung, den Weg zwischen Anfang und Ziel. Und ich schließe ab mit dem Hinweis, Jesus hat sich durch Küss von der Finde vom Find verraten lassen. Damit wir durch seine Wunden heil werden.